Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Diesen Friedenswunsch, den können wir auch einander geben. Schaut doch mal rechts und links und schaut eure Nachbarn so an, dass sie das spüren, dass ihr ihnen den Frieden Gottes wünscht. Wir entdecken das Schauen ganz neu in diesen Zeiten. Wir sind hineingenommen durch das, was wir eben in der Lesung gehört haben, diesen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, wo Jesus seinen Jüngern, als der Auferstandene erscheint am See Genezareth, es war nun schon das dritte Mal, so heißt es am Ende dieses Textes, sind hineingenommen in diese Szene, wo die Fischer die Nacht durchgearbeitet haben, ohne was zu fangen, und dann findet diese Begegnung statt. Ich möchte sieben Beobachtungen, sieben ist eine schöne biblische Zahl, mit euch teilen an diesem Text. Die erste Beobachtung, die Stimmung, die Situation der Jünger, ich finde, das ist so eigenartig gespannt zu Anfang. Was war die Situation der Jünger? Sie waren wieder zu Hause in ihrem Alltag, da wo sie herkommen, da wo sie gelebt hatten, bevor Jesus kam und ihr Leben sehr umgekrempelt hatte. Und die letzten Wochen waren für sie ein einziges Auf und Ab der Gefühle. Hochgefühle, unfassbar schöne Ereignisse. Das Erleben im Tempel von Jerusalem, wo alles Volk zusammenkam zum Passafest, Stück für Stück wurden es mehr Leute. Jesus war jeden Tag dort, hat gelehrt. Diese hochtheologischen Auseinandersetzungen, aber auch das Begegnen, die Begegnung mit den Menschen und ihren Gedanken und Bedürfnissen auf der einen Seite und den katastrophalen Ereignissen dann um Jesu Prozess. Er wurde festgenommen, ihm wurde der Prozess gemacht und schließlich wurde er hingerichtet. Und zwar auf eine Art hingerichtet, die ja unfassbare Emotionen in den Menschen, die das erlebt haben, aufgerüttelt haben. Die biblischen Texte reden alle unfassbar nüchtern davon. Aber das waren ja hochemotionale Ereignisse. Und dann das leere Grab am Ostermorgen. Sie merken, was für ein Auf und Ab das war, der Empfindungen, der Gefühle, aber auch der Gedanken und des Einordnens des Ganzen. Wie mögen die Jünger sich gefühlt haben, als sie dann in Galiläa waren? Ich kann mir vorstellen, dass da manches an Unsicherheit in ihnen geblieben war, dieses viele Hin und Her. Dass manches an Desillusionierung in ihnen lebendig war, nachdem sie ja so große Hoffnungen und so große wunderbare Erfahrungen mit Jesus gemacht hatten und Hoffnungen geteilt hatten. Ich kann mir vorstellen, dass manches von ihrem Glauben, von ihrem Vertrauen immer noch ganz schön abgekühlt war, enttäuscht. Und dass ihr Dortsein auch ein bisschen ziellos war. Und manchmal frage ich mich, wenn ich solche Texte in der Bibel lese, ist das nicht auch bisweilen unser Zustand so? Wir haben Großes erlebt, wir haben ein Evangelium im Rücken, auf das wir vertrauen und das wir glauben, das ja Großartiges erzählt. Und gleichzeitig ist es so, dass unser Alltag uns immer wieder verunsichert und dass es eben auch die anderen Erfahrungen, die Enttäuschungen gibt. Das, was eben nicht so besonders toll ist. In dieser Situation ist es dann Petrus, der sagt, komm, wir gehen fischen. Jetzt ist das eigentlich ein Aufruf, lasst uns unser normales Leben wieder aufnehmen. Das waren ja Fischer. Die sind ihrem täglichen Geschäft nachgegangen. Komm, Wir sind hin und her gerissen, ziellos, enttäuscht, voller Hoffnung auf der einen Seite und auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie es weitergeht. Dann tun wir halt das, was jetzt dran ist. Den Alltag annehmen. Das, was uns aufgegeben ist in unserem persönlichen Leben und als Gemeinde miteinander. Das ist kein schlechter Plan. Das ist die erste Beobachtung. Die zweite. Jesus kommt genau in diesen Alltag hinein. Da ist es, wo er ihnen begegnet. Jesus kommt in das Unspektakuläre und in das erfolglose Bemühen der Jünger. Die gehen ihrem Beruf nach, die wissen, was sie tun, sie fischen nachts und sie fangen nichts. Und ich glaube, dass die meisten von uns auch diese Erfahrung kennen. Im persönlichen Alltag, dass man so seinem Geschäft nachgeht, aber nichts Großartiges bewegt sich. Sondern es bleibt so, so lala. Und in der Gemeinde, wo wir ja die Hoffnung haben, dass der Glaube Menschen erreicht und entzündet und verändert, und nicht nur die anderen, sondern uns selbst auch immer wieder, machen wir auch die Erfahrung, dass manches Mal wir zusammenkommen und es war so lala. Dass wir Dinge planen und sie werden dann ganz okay. Aber wir haben Poppenbüttel noch nicht verändert, komplett. Jesus kommt in dieses Mediokre, in dieses alltägliche, normale, durchschnittliche hinein. Davon erzählt diese Geschichte mit den Jüngern. Und er ist zunächst relativ weit weg. Und es ist möglich, ihn zu ignorieren, ihn gar nicht wahrzunehmen. Aber er ist da. Meine Frage an dich, an uns, auch an mich, wo ist das vielleicht in meinem Alltag so? Dass Jesus da ist und ich das gar nicht wirklich wahrnehme. Dass ich denke, naja, es ist halt wie es ist und ich lebe meinen Stiefel vor mich hin. In den eingefahrenen Bahnen, die so da sind. Und Jesus ist da, in einiger Entfernung vielleicht, er steht da am Ufer und es braucht nur dieses Wahrnehmen. Schauen wir in unserem Alltag, in dem, was uns täglich beschäftigt, schauen wir da danach, wo bist du Gott, wo bist du Herr? Wo willst du mir begegnen und auf welche Art? Jesus kommt in den Alltag, das war die zweite Beobachtung, die dritte. Was dann folgt, nachdem so eine erste Kontaktaufnahme da war, ein Auftrag und eine Verheißung. Sie haben nichts gefangen und er fragt, habt ihr nicht ein paar Fische fürs Frühstück? Nein, haben wir nicht, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Irgendwie hätte ich mir gedacht, dass die Situation anders abläuft. Guck mal, ist das Jesus da hinten? Oh, nix wie hin. Großes Hallo, großes in den Arm nehmen, großes Feiern. Nein. Auf die Entfernung hin kommt ein Auftrag, geht fischen, kein Gruppenkuscheln. Eine Herausforderung ist damit verbunden, wo Jesus uns im Alltag begegnet. Ich glaube, das ist gut, dass Gott uns auch immer wieder herausfordert, weil wir sonst immer in unseren gewohnten Kreisen, in unseren gewohnten Zirkeln, in unseren gewohnten, wie man das heute so sagt, Bubbles, Blasen bleiben. Der Auftrag ist, an die Jünger geht fischen. Und das Fischen ist natürlich ein Bild dafür, das zu teilen, was uns geschenkt ist. Geht fischen, auch nach Misserfolgen. Geht fischen, auch wenn eure Erfahrungen nicht bahnbrechend sind. Geht nochmal. Hört nicht auf, Menschenfischer zu sein. Das ist ja das Bild, das auch im Hintergrund steht. Hört nicht auf, euren Glauben zu teilen, weiterzusagen im Alltag. Das ist der Auftrag und die Herausforderung, die damit verbunden sind für uns. Und jetzt die ganz konkrete Frage an dich und mich. Wenn du ein Mensch bist, der auf Jesus vertraut, wenn du ein Mensch bist, der das Evangelium für sich nimmt und sagt, ja, ich glaube das, ich nehme das an. Gott ist in diese Welt gekommen und nicht nur in diese Welt, sondern zu mir. Und er hat sein Leben für mich eingesetzt, damit ich lebe daraus ganz neu. Wenn du eine Nachfolgerin, ein Nachfolger Jesu bist, auf welche Weise prägt dieser Glaube deinen ganz konkreten Alltag? Was verändert sich dadurch? Bei dem, was du alltäglich tust, sei es auf deiner Arbeit, sei es in deinem Haushalt, sei es wo immer sich dein Leben abspielt. Wie prägt es deine Begegnungen mit Menschen? Ganz alltäglich. Und bitte versteht mich hier jetzt nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir auf einmal dauernd Bibelsprüche auf den Lippen führen sollen und irgendwie mit so einem Heiligenschein durch die Gegend laufen. Das meine ich nicht. Aber die Herausforderung, der Auftrag, der von Gott, von Jesus zu uns kommt, ist, lass das, was du glaubst, worauf du vertraust, lass das durchscheinen durch das, was du in deinem Alltag tust. Sei ein Fischer oder eine Schülerin oder eine Nachbarin oder ein Geschäftsmann oder was immer. Sei das so, dass davon, was zu spüren ist, dass du zu Jesus gehörst. Die vierte Beobachtung. Nicht alles ist für die Jünger klar. Wie bei den meisten Begegnungen, Erscheinungen des Auferstandenen bei seinen Jüngern, bleibt die Situation so eigenartig schwebend. Es zieht sich durch diese ganze Begegnung hindurch, dass sie sich nicht ganz sicher sind, dass nicht alles ganz offensichtlich ist. Sollen wir ihn fragen, ob er es ist? Bis zum Schluss hin ist nicht das ganz klar, ach, das ist Jesus und wir wissen jetzt, was Sache ist. Sondern es bleibt in der Schwebe. Und ich glaube, auch so ist das bei uns. Es ist nicht immer alles ganz deutlich und klar, wie Gott in unserem Alltag da ist und redet zu uns. Was die Jünger nun tun, ist, sie sind gehorsam. Sie setzen das um, was sie meinen, erkannt und verstanden zu haben. Und das ist entscheidend. Sie haben nur eine Ahnung, wer da spricht. Aber sie lassen sich drauf ein. Manchmal ist das bei uns so, vielleicht sogar meistens, dass da nicht die Schrift an der Wand erscheint oder die Stimme vom Himmel oder die Vision schlechthin von Gottes Gegenwart in unserem Alltag. Sondern dass da so etwas wie ein Gespür ist, doch Gott ist da und er möchte etwas von mir. Was will er denn? Er will, dass ich bereit bin, im Alltag immer wieder das umzusetzen, was ich von ihm gehört und verstanden und gelernt habe, dass wir einander vergeben. Dass wir Brücken bauen, dass wir das, was uns anvertraut ist, einsetzen für andere, dass wir teilen, vielleicht den Zehnten geben, dass wir Wahrheit sagen und nicht verschleiern und betrügen. Solche Dinge wissen wir von unserem Herrn. Und auch wenn nicht die donnernde Offenbarung Gottes in deinem Alltag stattfindet, kannst du dich danach verhalten, gehorsam sein, so wie die Jünger. Es ist eine Verheißung daran geknüpft. Es wird nicht umsonst sein. Ihr werdet etwas fangen, sagt Jesus. Es wird sich bewähren, wenn ihr im Alltag, im Kleinen gehorsam seid. Und daraus, dass sie das umsetzen, daraus erfolgt die Erfahrung und die Erkenntnis, es ist der Herr. Die war nicht vorher da, sondern die kommt im Vollzug. Da, wo du deinen Glauben lebst, da, wo du ernst nimmst, was du glaubst, auch für dein alltägliches Tun, da kann Gott sich erweisen als der, der er ist. Und du wirst die Erfahrung machen, dass Versöhnung, Brücken bauen, vergeben, dass es etwas durch und durch Gutes und Wahres ist und dass sich die Welt dadurch auf gute Weise verändert. Diese Erfahrung wirst du machen. So wie die Jünger die Erfahrung machen, auf einmal sind die Netze voll. Es braucht unseren Gehorsam, damit Gott sich zeigen kann darin. Es ist der Herr. Und das bringt dann Petrus dazu, dass er sich sein Obergewand, das er bei der Arbeit ein bisschen runtergelassen hat, wieder anzieht, sich gürtet und ins Wasser springt und zu Jesus schwimmt. An dieser Stelle zeigt sich, dass im Reich Gottes tätig sein, als Kind Gottes leben, das braucht unseren persönlichen Einsatz. Das braucht es, dass wir bisweilen auch ins Wasser springen, uns persönlich hineingeben. Das braucht Kraft und Engagement und geht nicht nebenher. Du bist ganz persönlich gefragt. Und wenn es darum geht, unseren Glauben auf authentische, gute, natürliche Weise weiterzusagen, dann ist die allerbeste Art nicht, dass wir in der Gemeinde besondere Veranstaltungen machen. Wir werden das immer weiter tun, in der Hoffnung, dass Menschen dahin eingeladen werden. Aber das Entscheidende findet da statt, wo wir selbst, du und ich, in dieser Welt, in unserem Alltag leben und Menschen begegnen. Und da sind wir gefragt und gefordert und herausgefordert. Und wo wir das nicht tun, da finden wir auch keine neuen Kontakte. Da können wir nicht auf gute Art unseren Glauben weitergeben, sondern dann leben wir vielleicht neben anderen her, die für die es vielleicht die tollste Erkenntnis ihres Lebens wäre, zu erfahren, dass Gott sie kennt und liebt. Wir sind persönlich gefragt. Die sechste Erkenntnis, sie fangen Fische, 153. Ich habe mal gehört, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, dass damalige Zoologen der Meinung waren, dass es 153 Fischarten im See Genezareth gibt. In jedem Fall ist diese 153 ein Zeichen der Fülle. Ein Zeichen dafür, dass sich Einsatz lohnt. Und Fülle heißt immer alle zusammen in der Bibel. Da fehlt dann nichts mehr. Ich lese aus diesen 153 Fischen, aus dieser Vielfalt, die in dem Netz landen, auch so etwas raus wie die Vielfalt des Volkes Gottes, die Vielfalt der Kirche. Es ist nicht eine Sorte von Fischen, die in unsere Kirche, in unsere Gemeinden gehört, sondern es sind unterschiedlichste Menschen, unterschiedlichster Herkunft mit unterschiedlichsten Erfahrungen und unterschiedlichsten Charakteren. Aber das Netz hält, sie gehören zusammen. Ich lese daraus auch so etwas wie eine Motivation, einen Aufruf, immer wieder Einheit zu suchen. Auch da, wo wir feststellen, andere Christinnen und Christen sind anders als wir. Und das siebte und letzte. Die Geschichte endet mit dem gemeinsamen Mahl. Immer wieder ein Bild der Gemeinschaft, der besonders innigen Gemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern. Und meines Wissens das häufigste Bild in der Bibel für den Himmel, für das Ziel, für das, woraufhin wir auf dem Weg sind. In der Offenbarung heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Hinter all dem Mühen und Einsatz und herausgefordert sein und im Alltag strampeln steht dieses große Bild, dieses schöne Ziel des Festmahls. Es lohnt sich. Es lohnt sich unbedingt. Jesus, den Auferstandenen, auch da, wo nicht alles einfach und klar ist, mit hineinzunehmen in den eigenen Alltag. Und bitte nehmt das als Einladung, vielleicht für diesen Sonntag, euch mal mit dieser Frage nochmal zu beschäftigen. Auf welche Weise prägt es mein alltägliches Tun, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich ein Christenmensch bin? Wie zeigt sich das in meinem Alltag? Und wenn euch dazu nichts einfällt, dann schaut doch, ob er da nicht irgendwo am Ufer steht. Und was er zu euch sagen würde. Wir singen jetzt gleich das Lied Ich, oder wir singen es nicht, wir hören es. Das Lied Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus ist da. Der Gekreuzigte, der sich tief runtergebeugt hat, ist auferstanden. Amen.